Ich habe das kürzlich mal so überlegt, ob das sozusagen zu Ende erzählt ist. Und da habe ich gedacht, nee, der Film, eigentlich der Film, den ich gern drehen, den ich gern spielen würde, ne, den habe ich noch gar nicht gedreht. Das heißt, solange das nicht passiert ist, werde ich das auch immer hoffentlich weiter tun. Aber ich kann mir schon vorstellen, eben auch ganz andere Sachen zu machen.
Hey und herzlich willkommen zu 3 Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals 6-jähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese 3 Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb.
Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool?
Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz und ihr Warum im Leben bereits gefunden, sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Was treibt sie an und gibt ihnen Sinn? In einer Welt, deren Wertesystem gerade ein längst überfälliges Update erfährt. Und wie und wo finden wir eigentlich diesen Menschen, der wir schon immer sein wollen? Seit Anfang der 90er Jahre ist mein heutiger Gast die wunderbare Ann-Kathrin Kramer, aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Einer Branche, die sich wie kaum eine andere im stetigen Wandel befindet. Ich habe mich immer gefragt, wie sich wohl der Berufsalltag einer Schauspielerin durch die neuen Medien verändert. Und wie es gelingen kann, sich selber treu zu bleiben, mit Freude und Leidenschaft einen Beruf zu leben und dabei Rollenbilder und Projektionen von außen mit den eigenen Werten in Einklang zu bringen. Welche Rolle spielt dabei Erfolg, Anerkennung durch die Medien und die Freiheit, sich auch immer mal wieder zurückzuziehen und unsichtbar zu machen? Darüber sprechen wir an einem Tag im Februar 2021 und so viel sei verraten. Bisher hatten wir uns immer nur zum Musikmachen getroffen.
Es war auf 4 klatschen, okay.
Ja, auf 4 klatschen, das war genau richtig. Wir waren total im Groove.
Ich dachte, ich war zu früh.
Nee, das ist die technische Verzögerung übers Telefon. Okay. Liebe Ann-Kathrin, das ist so schön, dass wir uns über dieses Internet heute hier treffen. Schöner wär's natürlich,
Schöner wär's, wenn wir uns in echt sähen, aber gut, das ist ja, man hat sich ja in den letzten Monaten durchaus daran, also man hat, die Sehgewohnheiten haben sich einfach verändert, ne? Dass
schön,
man das jetzt wirklich normal.
Sehgewohnheiten ist ein gutes Wort, ja, stimmt. Würde man ja eigentlich eher mit deiner Branche zusammenbringen, die Sehgewohnheiten, ja. Aber das stimmt. Wir gucken viel im Bildschirme gerade, ne?
Ja, und das war ja eine ganze Zeit lang, also auch immer, wenn man irgendwo nicht wirklich präsent sein konnte, hat man ja manchmal auch schon so verrückte Sachen vorgeschlagen, wie wir machen das dann über FaceTime oder Skype oder keine Ahnung oder so. Ja, nee, das stört die Sehgewohnheiten der Menschen. Das ist doch noch nicht so weit, sind wir noch nicht und so. Ehrlich? Und da hat es natürlich jetzt einen Crashkurs gegeben in den letzten
absolut.
Monaten, ne?
Und auch wirklich, da sagst du was. Und das ist, schließt total an das an eigentlich, beziehungsweise geht in die Richtung, was ich gerade sagen wollte. Weil normalerweise treffen wir beide uns ja nur zum Musikmachen. Zum Songschreiben.
Ja,
Songs aufnehmen.
Das stimmt. Und jetzt?
Und jetzt hier.
Und nee,
warum ich jetzt nochmal drauf komme,
hier.
Also ohne das jetzt total spoilern zu wollen, weil wir natürlich da eine Riesengeschichte draus machen, was da demnächst noch alles musikalisch passiert wird.
Ja.
Nein, wir haben uns tatsächlich darüber kennengelernt und als wir dann mal einmal zusammen im Studio waren, hast du auch eine Live-Schalte in irgendeine...
Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Sendung das war, aber ich weiß, dass ich bei dir in der Backstube war.
Ja, genau.
Und wir haben so ein bisschen rumprobiert und da war irgendeine Sendung, wo ich genau irgendwo, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß noch, dass es in Hamburg war. Aber wo ich dazu geschaltet wurde, weiß ich tatsächlich nicht. Weißt du das noch?
Ich weiß es auch nicht genau. Es war eine Quizshow, glaube ich. Also, oder?
Ja.
Ich weiß es nicht, aber zum Thema Sehgewohnheiten, also damals schon sehr progressiv.
Ja, oder ich war Überraschungsstimme oder so, kann auch sein bei irgendwas. Ich weiß es nicht mehr.
Ja,
aber so, aber ich weiß noch, dass ich in der Backstube war, das weiß ich noch. Und dass das Lisa Feller dann auch gemacht hat.
Ich bin ein bisschen stolz und freue mich, euch beide habe einladen dürfen in diesen Podcast 3 Fragen von Elvis. Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen so ein bisschen, es ist so ein bisschen das Journalistengehen in mir. Ich habe tatsächlich mich ein bisschen informiert. Und ich habe mehr gelesen, als ich es sonst tue, was meine Gäste angeht und ein bisschen geforscht und ganz viele Sachen gefunden und ganz viel Reise in meine Vergangenheit. Ich habe eben gerade noch zu meiner Frau gesagt, beziehungsweise sie sagte, weißt du noch damals, als wir noch so richtig viel Fernsehen geguckt haben, Das war doch die absolute, also wir meinten die 90er. Und also ich meine, das war auch eine Zeit, wo du unglaublich präsent warst.
So. Ja.
Also was sich nicht groß geändert hat, aber für uns natürlich, weil wir damals mehr Fernsehen geguckt haben.
Doch, das war ja Anfang der 90er kamen ja auch die Privatsender wirklich zum Tragen und produzierten auch, also Spielfilm und da wurde unheimlich viel gemacht und unheimlich viel gesendet auch. Und dadurch, dass es keine Streamingportale gab und nix, hat man natürlich Fernsehen geguckt, klar. Ja. Also da war das, glaube ich, hat sich auch wirklich verändert. Ich glaube, dass das viel mehr so Nischen geworden sind, wer wen kennt. Also, weil eben viel zielgruppenorientierter produziert wird auch und weil da ja auch viel mehr Vorsatz dahinter ist und weil diesen gemeinsamen Nenner von breiterem Publikum zu finden, das gibt's ja in der Form gar nicht mehr so. Also das, was vielleicht auch mal sowas war wie man mal nannte, einen Volksschauspieler. Also jemand, der so irgendwie, den alle irgendwie mögen. Und wo man irgendwie auch, wo man dann auch sitzen bleibt, wenn das die Mutti guckt oder wenn das Kind guckt oder so, weil das, glaube ich, hat sich ein bisschen verändert.
Ja. Aber da steigen wir eigentlich auch schon direkt sehr interessant ein, weil mich hat damals auch so im Rückblick so ein bisschen interessiert. Ich weiß, dass es damals viele Schauspielerinnen und Schauspieler gab, die man schnell auch mit einem Sender und mit so einem Format, dann kam so Romantic Comedy, hieß das dann, glaube ich, irgendwann so, ne? Gab man dem Namen. Und da verband man das schnell, eben wie gesagt, auch die Gesichter mit einem Sender und so einer bestimmten, so einem bestimmten Lebensgefühl. Und hab mir überlegt, wie habe ich dich damals im Fernsehen gesehen? Ich habe das nicht so zusammengekriegt. Das war bei dir immer eher wirklich sehr divers, was du gemacht hast. Hast du bewusst darauf geachtet?
Ich habe schon ein bisschen darauf geachtet damals, weil man wurde schnell, also das gab es auch in den Besetzungsbüros, dass man dann das Sat.1-Gesicht war oder das Öffentlich-Rechtliche oder so. Und das hat sich bei mir nie so eingestellt, weil sich das immer so relativ breit gestreut hat über alle Sender. Und das fand ich auch ganz gut, dass das so war. Und ich glaube immer, wenn man so ein bisschen längerfristig denkt, dann ist das sowieso immer ganz gut, wenn man sich nicht nur so auf eins fokussiert, sondern so ein bisschen. Außerdem waren das natürlich auch ganz unterschiedliche Filme. Also das gab ja den berühmten Sat.1 Filmfilm, hieß das.
Genau.
Der Filmfilm. Und der lief am Dienstag. Das ist auch übrigens was die jetzt ja wieder versuchen zu etablieren. Das, was montags guckte man ZDF. Und dienstags guckte man dann Sat.1. So.
Ah, okay.
Und das sind aber natürlich, es ist eine ganz unterschiedliche Herangehensweise, ne? Auch an, wie man einen Film erzählt und natürlich mit den ganzen Werbepausen dazwischen und den Look, den das hat und so. Ich meine, da geht es vielleicht gar nicht so sehr an die Geschichte, die man eigentlich erzählen will. Und das ist vielleicht was so in der letzten Zeit mich viel mehr interessiert. Was ist denn die Geschichte? Was will man denn wirklich erzählen? Und ist man denn sozusagen nur das Futter zwischen dem Werbeblock oder das, was am nächsten Tag heißt, das war eine dolle Quote? Das finde ich ist auch sowas, da finde ich, muss man viel mehr drüber reden, wie diese Quote generiert wird und was die wirklich bedeutet und was die auch für öffentlich-rechtliche Sender zu bedeuten hat oder ob da nicht vielleicht eher viel wichtiger ist, wird das ein guter Film. Also und wenn das vielleicht gerade nicht so viel geguckt haben, sind die aber begeistert. Also war das wirklich gut? Ist das nicht wichtiger, gerade wenn man doch den Auftrag hat, für alle da zu sein? Ne?
Absolut.
Und
ich habe ein interessantes Interview dazu gehört. Ich glaube, es war bei Hotel Matze, bei Matze Hilscher mit Christine Westermann. Und sie sprach eben auch davon, so, wann wird das endlich mal auffliegen, dieser Quotenwahnsinn? Was natürlich im Privatfernsehen der Sache geschuldet ist, dass darüber natürlich ein Großteil der Finanzierung läuft.
Genau. Das ist aber, das sind eben zwei Paar Schuhe. Also, aber da kann man das irgendwie noch nachvollziehen und verstehen auch, weil klar, da wird Werbung geschaltet, aber in einem anderen Bereich. bin ich da auch etwas, finde ich, muss man das mal hinterfragen. Und auch wie das überhaupt auch zustande kommt.
Ja, und es werden eben auch viele Formate frühzeitig abgesetzt, weil es einfach quotenmäßig nicht funktioniert.
Dabei weiß man, dass manche Sachen auch einen Atem brauchen. Also ich finde, bestes Beispiel ist eigentlich Mord mit Aussicht. Das ist am Anfang gut gelaufen, aber jetzt nicht so, also war nicht zu ersehen, was das für eine Welle gemacht hat dann. Also bis heute. Guck, das hat man, jede Folge hat man ja schon 8-mal gesehen, gefühlt. Ne?
Das ist Wahnsinn.
Und finde es immer wieder nett. Aber na, das... Es ist einfach gut, wenn man die Sachen auch einfach dann mal, es gibt ja, ich glaube bei Sat.1 war da eine Kollegin von mir, die hat eine Serie gedreht, die haben nur 3 Folgen gezeigt überhaupt. Die haben nicht mal die erste Staffel gezeigt, weil war nicht so weg damit, ne? Und viele Sachen brauchen einfach, die müssen das Publikum erstmal finden. Man muss das erstmal finden und dann 2-mal sehen, bis man dann sagt, ach, das ist ja nett.
Ja.
Und dann kommt irgendwann das Bedürfnis, mehr davon zu sehen, ne?
War das wichtig für dich auch so für dein eigenes Seelenheil, da auch immer so eine Balance zu finden? Weil vielleicht jetzt so ganz, ganz pragmatisch könnte man ja auch sagen, naja, ob die das jetzt absetzen oder nicht, ist doch bezahlt worden. Und ja, so ist das halt jetzt.
Aber also mir ist das jetzt so nie passiert, ne? Aber zum Beispiel besagte Kollegin und auch Freundin, mit der habe ich viel darüber gesprochen. Das ist schon, also wenn man an was arbeitet, dann ist das ja nicht nur ein Broterwerb, sondern man möchte, man steckt da viel Herzblut rein und man möchte, dass das dann eben auch, man möchte ja gesehen werden. Wir alle wollen ja in dem, was wir tun, irgendwie gesehen werden. Hm. Und zwar gar nicht nur Künstler oder Darsteller oder so, sondern jeder. Also auch jeder, der irgendwas arbeitet oder der irgendwo sauber macht, möchte, dass am Schluss nicht einer einfach durchlatscht und sich die Schuhe nicht auszieht, sondern man möchte gesehen werden in dem, was man da getan hat. Ach, das ist ja schön geworden hier. Danke. So, und das ist ja da auch nicht anders. Auch wenn dann bezahlt wurde, ist es trotzdem total frustrierend.
Du weißt, worauf ich hinaus wollte. So. Also das ist natürlich so der pragmatische Blick von außen, wo man sich dann vielleicht eben manchmal, könnte ich mir vorstellen, eben auch natürlich nicht so ganz verstanden fühlt. Aber sag mal, so
gut,
dieser
manchmal
Antrieb,
fragt man sich auch, was immer gesendet wird. Ne? Das ist ja, manchmal guckt man ja auch etwas ratlos auf das, was dann einen tierischen Erfolg hat. Ne? Das ist ja schon auch manchmal spannend. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Nein, was ich total interessant finde, weil ich, wie gesagt, auch so ein bisschen in deinem frühen Werdegang mal so ein bisschen geforscht habe, was mir natürlich gar nicht so klar war. Aber deine Anfänge als Schauspielerin in München, wo war dieser Antrieb? Was hat dich da wirklich...
Also ich wollte das ja vorher schon. Also ich komme ja sozusagen vom Land sozusagen und bin geboren in Wuppertal. Habe jetzt keine großartigen Schauspieler in der Familie oder einen Bezug. Hatte aber einen Jugendfreund, der Schauspieler werden wollte. Unbedingt. Und der ganz fasziniert war von dieser Welt und sich damit unheimlich befasst hat. Und es gab jetzt nicht den Tag X, wo das klar war, aber ich glaube, dass der mich am Ende so beeinflusst hat, wir haben uns dann auch hier mit Schauspielern getroffen vom Schauspielhaus und haben Sachen probiert, so dass ich dann irgendwann sagte, ich gehe jetzt nach München und werde Schauspielerin. Also das war schon, obwohl ich vorher, ich bin ja relativ früh von der Schule abgegangen, weil mich das nicht so interessiert hat erstmal und habe auch eine Ausbildung gemacht als Show-Werbegestalterin.
Das habe ich gelesen. Spannend,
ja. Das war ganz toll. War auch eine tolle Zeit, weil ich eben gedacht habe, wenn ich jetzt nach München gehe und Schauspielerin werden will, dann muss ich das ja irgendwie finanzieren. Und das war so ein Beruf, mit dem man das gut konnte, weil man da, das habe ich dann auch tatsächlich so gemacht, dann macht man sich selbstständig und braucht nur einen Werkzeugkasten und geht dann los und sagt, also ihre Schaufenster sind ja grauenhaft, das kann ich optimieren. Ja, und so habe ich das dann auch gemacht.
Ja, aber sehr proaktiv. Also ich meine, das ist ja eben immer genau das Ding, gerade unter wenn man in ein kreatives Geschäft auch, also wenn es ein Beruf auch werden soll, dann ist es ja häufig so, dass man so ein bisschen drauf wartet, so, ach, warum entdeckt mich niemand? Und warum sieht das denn keiner, dass ich Talent habe? Und wie kann ich, du sagtest es vorhin schon, wie werde ich gesehen?
Ich glaube ja, dass man machen muss irgendwie. Also es kommt eben keiner vorbei und sagt, Auf dich habe ich gewartet. Gut, dass ich hier vorbeikomme, sondern du musst schon, also ich glaube, das ist auch wirklich eine Frage der Energie. Ja. Und ich glaube, wenn man die aufbringt und wirklich eine Vision hat und eine Idee von dem, was man kann, da sind wir vielleicht auch bei einem der Fragen, ne, von Elvis. Das ist, glaube ich, ist eine der wesentlichsten Fragen im Leben. An sich selbst, was kann ich wirklich gut? Mhm. Also, und das rauszufinden und dann erstmal quasi sich da durchzuwühlen aus diesem Ganzen, was einem irgendwer über sich erzählt, über einen erzählt, ne, wie man groß wird, was die Eltern für Bilder für einen parat haben. Egal wie gut die gemeint sind, sind es eben immer nicht die eigenen. Und da erstmal so rausgucken und gucken und das wirklich feststellen.
Ja.
Und dann ist ja der nächste Schritt, vor allen Dingen, wenn das Sachen sind, die vielleicht gar nicht viel damit zu tun haben, was man immer dachte oder was einem immer gesagt wurde. Oder,
genau.
Oder also dann diesen Weg zu verlassen oder zu sagen, das probiere ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, so ein bisschen so war das bei mir. Ich bin nicht aus einem Elternhaus, in mich hat man nicht was reinprojiziert, was ich werden sollte oder so. Ich hatte da sehr freie Hand. Aber trotzdem war ich natürlich sozusagen in diesem Bereich, also man sieht ja nur, was, erstmal sieht man ja nur, was da ist. Das ist wie zum Beispiel, warum so wenig Menschen, die nicht jetzt aus aus einem studierten Haushalt kommen, so Schwellenängste haben mit den Universitäten, wie geht das, wo schreibe ich mich da ein? Also das ist ja eine Wissenschaft, und das ist eine Welt, die du nicht kennst, wenn du das durch deine Eltern nicht kennengelernt hast. Und deswegen ist es ungleich schwerer, dann da reinzukommen.
Naja, aber umso mehr, also wenn ich das so, ich fand es sehr interessant, wie du auch von deiner Kindheit sprachst. Ich habe ein Interview gehört oder gelesen, wo du halt ganz klar gesagt hast, ja, also du hast viel mit Jungs gespielt, du warst auch echt so draußen. Das war so die Zeit einfach, da ging man halt morgens raus.
Ich geh spielen.
Ja, genau. Und abends kam man mit schwarzen Füßen, Händen, genau. Und man war nicht mit 40er Sonnencreme eingecremt worden morgens, aber so waren die Sommer und so ging das halt los. Ohne das jetzt zu sehr romantisieren zu wollen, aber ich denke, das hat natürlich schon auch wahrscheinlich dazu beigetragen, dass du irgendwann gesagt hast, so ja, ich gehe mit 16 von der Schule, wenn ich das vorwegnehmen darf, und will erstmal, ich möchte das Leben mal so sehen. Und natürlich hat das dann mit einer Ausbildung zu tun und zu sagen, so, ich möchte was Kreatives machen, ohne jetzt diesen kreativen Background zu haben, wie du eben sagtest, also dass man eh so eine Schauspielerfamilie oder Musiker, Künstler allgemein, Familie so entstand.
Ja, also meine Eltern mein Vater hatte ja Kunst studiert, also man war aber darstellende Kunst und hat dann auch eben, um die Familie zu ernähren, weil relativ schnell die Kinder kamen, halt gearbeitet. Hat dann auch Werbung gemacht. Also in die Werbung gehen ja viele oder gingen damals viele, die quasi dann Geld verdienen mussten mit ihrer Kunst.
Ja. Aber hat er dir nie gesagt, so aus seiner eigenen Erfahrung heraus, alles ganz schön, Schauspielerei und so weiter, kreativer Job, aber sieh zu, dass du, wie ich es auch gemacht habe, was...
Mm-mm. Nie, haben die nie, sondern gut, nun war ich ja auch so, es ist ja auch nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt und ich erwarte den monatlichen Check, sondern ich habe gesagt, ich mache das jetzt und hatte mir überlegt, dass ich so und so hinkriege. Und dann haben die gesagt, das ist wunderbar und wir drücken die Daumen. Ne? Und natürlich haben sie, wenn es irgendwie ganz arg war oder so, mich dann auch unterstützt. Aber das war nie Teil meines Plans, sondern die Idee war schon, ich will das versuchen und guck mal und mach mir einen Plan, wie es gehen könnte. Ne?
Ja.
Und die hatten eigentlich immer, und da auch schon als ich kleines Kind war, immer sozusagen haben mir immer das Gefühl gegeben, von einem großen Vertrauen in meine eigene Kraft. Also es war immer so, die Anne, die macht das schon.
Super. Das ist so, ich habe das Gefühl, das ist so zeitgemäß. Beziehungsweise wir kommen vielleicht jetzt aus so ein paar Jahren, wo andere Dinge wichtig wurden. Und wir, wenn ich das so sagen darf, was meine eigenen Kinder, die jetzt noch recht klein sind, 5 und 8, und wahrscheinlich irgendwann Berufe machen werden, die es jetzt noch gar nicht gibt, die sich jetzt gerade durch künstliche Intelligenz und sonstige Dinge erstmal so durchschlängeln beziehungsweise sich entwickeln. Was kann ich tun, um das Vertrauen in sie selber zu stärken, also ihr eigenes Vertrauen, und dann aber auch, was ich so ganz wichtig finde und ich aus meiner Kindheit kenne, zu wissen, jetzt komm, gib mal schon Gas so, und es war jetzt nicht so, dass ich immer nur weich gefallen bin, aber ich wusste halt immer, du weißt, hier ist, du wirst immer deinen Schlüssel behalten und du wirst immer zu uns kommen können. Und bis heute, und dafür bin ich extrem dankbar, und macht es dann vielleicht eben auch einfacher, mal rauszugehen und zu sagen, so, ich muss mal gucken, wo das Leben jetzt auch stattfindet. Ich
glaube, dass das eins der Grundpfeiler ist.
Ja.
Für jedes Kind, also quasi für jeden Menschen, also der Ort, an dem man in Sicherheit ist. Mhm. Und das bleibt ja immer bestenfalls dein Zuhause,
ja,
oder deine Eltern oder deine Familie, oder also bestenfalls ist das ja so, dass das der Ort ist, wo Menschen am ehesten auf deiner Seite sind, und zwar mal a priori auf deiner Seite sind, auch wenn du Scheiße baust oder wenn was nicht so, genau, oder so, dann erst mal sagen, hier.
Genau.
Und ich glaube, dass wenn man mit so einem Gefühl startet in die Welt, dann kann einem so schnell auch gar nichts passieren, weil diese, also so mutig zu sein oder auch erstmal sorglos zu sein, und das sind ja alles, das führt ja zu Kreativität, das führt eben auch zu so einer Selbstsicherheit und auch so einer Fröhlichkeit im Tun, was ich auch total wichtig finde und total, was ich eben auch in der letzten Zeit ganz oft beobachtet habe und auch immer noch beobachte, wie unsere Kinder groß werden oder was da wird. Das geht ja nur noch darum, dass man, also mit diesem Turbo-Abitur zum Beispiel, das war so ein Beispiel, wo ich dachte, warum denn?
Ja.
Warum muss es denn noch schneller gehen? Warum muss man denn diese ganze Zeit noch komprimierter machen? Dass man, wenn am Nachmittag sowieso dann immer noch Klavier und Ballett und ich weiß nicht was alles und Chinesisch lernen, und wo ist denn die Zeit für Muße?
Total.
Oder so einfach mal so sein? Und das sind ja genau die kleinen Inseln, auf denen wir überhaupt die Chance haben zu entdecken, wer wir sind und was wir wollen und was wir wichtig finden und ob wir wirklich wichtig finden, höher, weiter, größer irgendwie, oder ob wir vielleicht ein ganz anderes Leben haben wollen und was anderes wichtig finden.
Ach ja, du sagst es. Inwiefern haben die letzten Monate dir da auch so eine neue Erkenntnis gegeben? Also ich meine, du warst wahrscheinlich immer schon sehr auf dieser auf diesem Pfad, aber was haben die letzten 10 Monate damit gemacht?
Also in den letzten Monaten, also es gibt natürlich zum einen dieses, was wir alle haben, dass man sich so arrangiert mit dem, was da ist, und sich informiert und guckt, wie wir das irgendwie als Gemeinschaft überstehen. Und ich finde, da steckt viel drin. Ich finde, also eben auch eine gewisse Form von Solidarität wieder zu entdecken, nachdem wir ja über lange, lange Zeit immer weiter in diesen Individualismus gekommen sind und jeder macht, was er will und auf nichts ist irgendwie wichtig, also oder nichts ist irgendwie was, wo man wirklich eine Verantwortung übernehmen muss, wenn man nicht will und so. Also das waren ja so die Themen der letzten Dekade.
Ja.
Und das finde ich ist jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten für mich anders geworden, und auch, ich denke auch, dass das als Chance darin steckt, wenn man jetzt auch mal was Schönes darin sehen will in diesen letzten Monaten, ne? Also, dass das alles hart ist und schrecklich ist und dass man auch, das habe ich zum Beispiel jetzt Ende des Jahres gemerkt, und ich habe ja ideale Bedingungen, um mich zurückzuziehen. Wir haben ein schönes Häuschen, wir haben einen Garten, wir haben keine Sorgen, ist alles irgendwie fein. Trotzdem merkt man eben, wie man sich zusammenreißt. Und wenn man am Ende des Jahres habe ich so manchmal angefangen, wieder so ein bisschen zu träumen von, vielleicht wird ja doch mal wieder ein Theater geöffnet oder wir sehen uns doch mal alle wieder oder wir machen mal ein kleines Konzert. Und sofort merkt man im Körper, also ich habe das richtig gemerkt, wie sowas kommt, so die Sehnsucht, die Lust darauf. Also, dass man, und da habe ich erst gemerkt, wie sehr auch ich mich da zusammenreiße und sage, wir müssen das jetzt und das geht jetzt nicht anders. Ja. Also, dass man das eben so.
Ich habe ja diese Hoffnung, dass es, dass aus diesem, wie du sagst, diesem Gemeinschaft, diesem Solidarischen, diesem Wir füreinander und jeder gibt das, was er kann, weil es kann auch nicht jeder, also es gibt sicher auch Menschen, die einfach sagen müssen, ich muss jetzt mal die Notbetreuung für meine Kinder in Anspruch nehmen, weil ich jetzt wirklich gerade auch nicht weiter weiß. Also zum einen als Mensch, zum anderen beruflich. Und das dann nicht als Gefahr für alle sofort abzustempeln und sagen, jetzt, nee, aber wir sollen doch alle jetzt nur noch die Tür zumachen. Sondern auch da das Verständnis und zu haben. Um dann zu merken, so, okay, das haben wir zusammen. Und dann, wenn dieses, ich habe ja so das Bild von einem relativ großen Aufatmen, wie du es eben auch nanntest, so ein bisschen, wir kommen wieder zusammen. Ich sehe das immer bei mir, der Monat Mai, Juni. Das wären für mich so, wo ich denke, okay, da greifen dann vielleicht Impfungen, da greift natürlich das, spielt der Sommer, die Temperaturen im allgemeinen Infektionsgeschehen so ein bisschen in die Karten oder gegen die Karten. Und dieses Aufatmen, was dann kommt und natürlich auch so ein bisschen spannend, was haben wir daraus gelernt und wo knüpfen wir vielleicht an? Es war manchmal so ein bisschen. Ich kam mir manchmal auch doof vor, wenn ich versucht habe, auch die positiven Dinge zu sehen, beziehungsweise sie vielleicht auch darüber zu sprechen.
Warum?
Weil ich Angst hatte, ich tue dann die Sorgen derer, die vielleicht elementarere Sorgen als ich gerade haben, ich könnte die abtun. Das könnte so rüberkommen und das möchte ich nicht. Also, und wie drücke ich mich da wirklich aus? Und wie du gerade auch sagtest, diesen Luxus in den Garten gehen zu können, habe ich noch nie so empfunden wie vor allen Dingen im letzten Frühjahr. So, was jetzt auch wieder anfängt.
Ich habe nur bei dieser ganzen Geschichte etwas, ich vermisse im Moment etwas, nämlich. Also bei all dem, was uns allen auf der Welt passiert und mit dem es verschiedene Möglichkeiten gibt, damit umzugehen oder das zu ertragen, denke ich immer, wo sind die, also wieder eben eigentlich, wahrscheinlich hat das was mit Aktivwerden zu tun, also wo sind die Horizontlinien? Wo ist das, wo wir hinwollen? Wo ist das, wo man sagt, in was für einer Welt wollen wir denn leben? Wie soll das denn nach Corona weitergehen? Wenn wir jetzt nur mal so als Beispiel, ein gutes Beispiel finde ich, sind die ganzen, die Schlachthofsituationen zum Beispiel, wo man sagt, okay, da haben wir jetzt sehr schön gesehen, dass das Gegebenheiten sind, die sind katastrophal für Mensch und Tier, ne? Und trotzdem wird dann da so ein bisschen, klar, es ist jetzt verbessert worden und so, aber grundsätzlich, was bedeutet denn das für die ganze Welt, wenn wir nicht jetzt von einer Pandemie in die nächste schlittern wollen, wofür es ja auch Gründe gibt, dass die so entstanden sind, wie sie. Und dass wir als Menschen dann doch immer, wir gucken jetzt, dass wir wollen, dass die jetzt vorbei ist und dann alles wieder wie vorher und blenden den ganzen Rest komplett wieder aus. Und das finde ich so ein bisschen schade.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man vor allen Dingen in den letzten Wochen auch durchaus an den Schnittstellen auch in der Politik und bei Menschen, die natürlich forschen, sowohl gesellschaftlich als auch wissenschaftlich, die einfach sagen, im Moment darf ich auch mal sagen, dass ich gerade nichts weiß. Dass ich eine Sache einfach, dass ich mich einfach mal revidieren muss. Dass ich sage, ja, das haben wir damals gesagt. Und ich hoffe, dass was so ein bisschen verschwinden darf für mich gerne, ist dieses, ja, aber damals hat er doch. Und er hatte damals, aber das immer darauf mit dem Finger zeigen. Ich habe das Gefühl, dass das gerade nicht die richtige Energie für uns ist.
Genau. Das ist ja sehr schön zu sehen, weil das in der Politik ja zum Beispiel das adäquate Mittel ist, das immer so zu machen. Ne? Genau. Wieso, wir haben das sie nicht, wieso können wir, und sie haben aber doch und so. Und nie einen Fehler eingestehen. Immer reden, was das, aber nie einen Fehler eingestehen. Genau. Und auf der anderen Seite, in der Wissenschaft ist das ja zum Beispiel eine Tugend. Also was total erfreulich ist, wenn man sagt, auf diesem Weg haben wir uns geirrt, das ist eine Sackgasse, das ist falsch, aber da können wir, da ist das,
ich darf
da
ist Ihnen das heute
was total Normales und im Gegenteil fast Gutes. Und ich finde das was, finde das richtig schön, weil das ist ja wie bei der Menschwerdung auch, dass man sagt, da habe ich mich ein bisschen verrannt oder ja. In der Beziehung zum Beispiel zu einem Menschen ist das ja auch oft so, dass man dann irgendwann merkt, ja scheiße, habe ich nicht, war falsch, war, habe ich nicht ja. Gut gemacht, tut mir leid. Können wir jetzt vielleicht anders machen, ne? Und damit läutet man ja einen nächsten Schritt ein. Damit ist man ja gewachsen. Und genau. Deswegen ist das, wäre das eigentlich auch was, was so Einzug halten könnte in unser normales Leben. Oder sagen wir mal ruhig auch in die Politik.
Ja, absolut. Aber ich, also sich das, ich habe das heute Morgen oder in den letzten Tagen gemerkt bei meinem Sohn, der dann morgens immer so die erste Zoom-Konferenz hat und dann klappen Sachen einfach
dein
nicht.
Dein Sohn, super Satz. Also mein Sohn, der da morgens früh immer so seine erste Zoom-Konferenz hat.
Ja genau, Elvis mit 8 sitzt dann halt im Hintergrund ist der, ich hoffe ich darf das erzählen, ja darf ich erzählen. Im Hintergrund ist der BVB-Kalender, also es ist wirklich gut ausgerichtet und das, er sitzt da und das ist, es passt alles, aber dann irgendwo fällt was aus und da ist ein Bild groß und warum ist das jetzt groß und die Lehrerin sagt einfach, oh, ich finde das so toll, dass ihr alle da seid. Wisst ihr was, wir werden jetzt jeden Tag ein bisschen besser. Und das fand ich so gut, wo ich dachte, okay, da ist denn jetzt irgendwo ist die Kamera aus und das Internet vielleicht ein bisschen schlecht. Wir können da jetzt wahnsinnig drüber lamentieren und da gibt es mit Sicherheit auch Gründe und
aber ein schöner Satz, wir werden jetzt jeden Tag ein bisschen besser.
Und das
der gefällt
so,
mir.
Total. Und das ist wirklich, ich habe, wie gesagt, auch so ein bisschen in Interviews von dir gesehen, dass das für dich, auch was die Schulzeit angeht, dass es immer so ein bisschen an auch an Menschen hing. Mit wem, also an Lehrern, glaube ich. Ne? Habe ich das richtig?
Bestimmt.
Dass du sicher kein Schulfan warst, so unbedingt, so vom Schulsystem und auch nicht unbedingt, dass es da auch deutlich
war. Ich musste sehr leiden unter dem Schulsystem, vor allen Dingen. Da wurde auch jedes Jahr wurde das Lehrkonzept irgendwie geändert und also war ganz schrecklich. Ich habe ja später mein Abi nachgemacht in München.
Genau.
Aber Jahre später erst. Und da war es auch so. Da mochte ich einfach meine Lehrerin gern. Und ich glaube auch wirklich, am Ende ist das immer so, das habe ich auch an meinem Sohn gesehen, am Ende lernt man für den Lehrer, nicht fürs Leben.
Das ist sondern, total spannend.
Dass man so, wenn man den mag und wenn man sich da, wenn man sich gesehen fühlt, wenn man da bemerkt, man möchte auch eben gesehen werden.
Ja. Genau. Ja, und diese Natürlichkeit, die man, glaube ich, auch, also ich habe mir auch häufig gedacht, wie muss ich auf Talente jetzt eingehen? Da, wo wir dann auch wieder so ein bisschen beim Thema, was machst du gerne, was kannst du gut? Nur weil man was gut kann, muss man sich nicht unbedingt sein Leben damit verbringen, wenn da so eine andere Leidenschaft ist, die vielleicht einfach zu kurz kommen könnte. Was mich noch mal so ein bisschen interessieren würde, ist, hast du für dich eigentlich so ein, gibt es so einen Punkt, wo du sagtest, so, jetzt bin ich Schauspielerin, jetzt bin ich in diesem Leben, in diesem Lebensgefühl angekommen und wie fühlte sich das an?
Das kam ganz bald. Das hat eigentlich schon angefangen, eigentlich hat es schon begonnen mit der Vorbereitung auf das Vorsprechen. Weil dann bin ich so eingetaucht da rein und habe so viel gearbeitet und da hatte ich dann schon das Gefühl, so, jetzt wird's ernst, jetzt ist das so, jetzt bin ich das, jetzt. Und es fühlte sich alles bis in jede Pore, fühlte sich da irgendwie richtig an. Und ich hatte das Gefühl, total zu Hause zu sein. Also in meinem Wasser, in meinem so Becken.
München in den 90ern, ne? Mhm. Mir fällt da ein Film gerade ein. Rossini,
bin ich geguckt habe. Rossini, da habe ich relativ hautnah erlebt, weil da war ich ja noch mit dem Jan Josef zusammen und der spielt ja da mit. Und deswegen war ich da also nah dran. Ich weiß gar nicht, wann bin ich denn nach München? Aber ich glaube, ich bin schon in den 80er Jahren nach München gekommen. Muss mal kurz überlegen, ist ja dann schon. Ja, Mitte der 80er Jahre bin ich schon nach München gekommen.
Mitte der 80er?
Ja.
Wann hattest du deine ersten Fernsehrollen?
92.
92, okay.
92, glaube ich. 92, da war ich noch auf der Schauspielschule, da hat mich ein Freund hat mich aufmerksam gemacht auf so ein Casting für eine Eintagesrolle bei Soko 5113.
Hey,
und
großer Teil meiner Kindheit.
Ja, und dann bin ich, meiner auch, und dann bin ich dann da hingegangen und dann habe ich das gemacht. Und der Regisseur guckte mich immer so an und guckte so und dann sagte er, ich habe noch ein anderes Drehbuch, ob ich das mal lesen will. Und sehr, das habe ich dann gemacht und dann war das die Episodenhauptrolle.
Okay.
Und da war ich natürlich so glücklich, weil das eben wirklich, da war wirklich was, da wurde ich entführt und erschossen, angeschossen und also war richtig was los und eine richtig schöne große Sache und das war das Erste, was ich gedreht habe.
Okay, und das war München und das war dann in den 90ern, sag mal, so, wie gesagt, das ist für mich noch so richtig so Fernsehzeit.
Ja.
Ich kam eben auch natürlich so ein bisschen auf den Rossini-Film, weil natürlich da auch so diese ganze Branche so ein bisschen dargestellt wird. Ich fand das so spannend, so dieses, das gibt's doch gar nicht, das ist so deren...
Diese Kneipe gab's ja wirklich. Gab's wirklich. Und da waren wir auch oft essen.
Ja.
Und eigentlich war das 1:1. Also,
ja, ne? Ja. Ich hatte es so gehofft.
Ja, ist auch wirklich so. War auch wirklich, es war schon auch eine dolle Zeit, muss ich schon sagen.
Aber wie ist denn das in München? Du musst ja in München, also ich kenne München überhaupt nicht so, aber ich will jetzt mal so ganz klischeehaft, es kommt schon auch so ein bisschen drauf an, was du gerade so am Start hast, oder? Um dann in den entsprechenden Etablissements und den Kreisen auch stattzufinden.
Ja, wahrscheinlich schon. Nun gut, also ich bin ja nach München gegangen mit einer Freundin zusammen und wir haben dann in so einer kleinen Wohnung in Schwabing gewohnt und waren
In Schwabing, natürlich.
Natürlich, wir wollten nach Schwabing. Und das war eine sehr lustige Wohnung, die war eigentlich wie in so einem Neubau, war wie so eine amerikanische Fernsehserie, also so eine Küche mit Durchreiche, ein Kamin und so ein Minizimmer. Also das war irgendwie eine völlig, man kam sich immer vor wie in so einer Fernsehserie irgendwie so. Und natürlich, wenn dann da zwei lustige Blondinen anmarschieren und sagen, was kostet denn jetzt die Welt? Wir würden gerne, also wir sind da überall reingekommen.
Okay.
Also,
und deine Freundin und Mitbewohnerin war auch Schauspielerin?
Nee. Studierte Romanistik. Also wir hatte eine ganz andere Richtung und.
Vielleicht ganz gut, aber so einen balancierenden Counterpart zu haben für die Zeit, oder?
Ja, vielleicht. Aber wir wollten eben beide, sie hatte eben diesen Plan und ich hatte den anderen. Ja. Sie ist
also du wirkst auf mich jetzt überhaupt nicht so, als hätte man sich jetzt auch im Rückblick irgendwann mal Sorgen darüber machen müssen, dass du so total wegfliegst.
Wegfliegen? Du meinst
also wegfliegen
im Sinne von
ja, abheben, dass eben natürlich auch so ein paar Sachen aus den Fugen geraten, weil vielleicht so das Regulativ fehlt. Hast du immer Menschen um dich herum gehabt, die dir, also sagen wir so, wenn ich mir jetzt mal, ich war aber auch auf Wikipedia, das also sehr, sehr umfassend, glaube ich, aufgelistet, was du alles
gespielt
hast. Was
auch nicht, da hat sich irgendjemand, nimmt sich dieser Seite an und macht das sehr, sehr, sehr ernsthaft.
Okay.
Und auch, also muss ich auch immer wieder mal einschreiten, weil das nicht alles stimmt, was da steht. Und auch, ich habe das auch gesehen, das sind ja Romane, die da verfasst wurden.
Ja, aber es fällt vor allen Dingen eins auf, du hast nicht unbedingt eine Lücke im Lebenslauf. Also da ist es halt durchgängig. Da war durchgängig was los.
Ja, vielleicht sollte ich da doch noch mal gucken, was der... Also, ja, es war aber auch wirklich durchgängig was los, das stimmt.
Ja. Warst du dann, als so die ersten Sachen waren, du merktest, oh, es funktioniert, bist du dann eher jemand, der sagt, ach, das genieße ich jetzt? Oder, jetzt ist die Zeit, richtig Gas zu geben, zu schauen, dass ich mich etabliere, dass ich
ich war nie so vorsätzlich und ich war auch nie so, also ich hatte nie so einen Karriereplan oder so, sondern ich wollte einfach gerne, also was, und das ist mir auch immer noch wichtig, ich möchte gerne möglichst frei leben. Und das bedeutet natürlich, dass das schön ist, wenn man sich eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit aufbauen kann. Das bedeutet aber parallel genauso, dass eben, also Besitz ist ja wieder was stresst. Das heißt, wenn ich jetzt, also ich hätte bestimmt die eine oder andere Entscheidung anders treffen können, um dann irgendwie da mehr aufzubauen oder irgendwie erfolgreicher zu sein oder so. Aber für mich war das nie ein Problem, im entscheidenden Moment dann zu sagen, nee, mache ich nicht. Also zum Beispiel habe ich oft dann, gerade als mein Kind größer wurde, habe ich gesagt, ich kann ja nicht am Wochenende kommen und sagen, wie es geht. Ich muss ja da sein. Ja. Und gerade in dem Zeitraum, wo dann viele sagen, ja, mein Kind wird jetzt größer, jetzt kann ich ja wieder mehr meine Sachen machen, habe ich genau das Gegenteil gemacht, weil ich nämlich, ich wollte in der Nähe sein. Mhm. Ich wollte dabei sein. Ich wollte eben nicht, dass man da so eine Art von, also dass daraus die Entfernung entsteht.
Spannend, ja.
Und das war mir dann auch, da muss ich gar nicht viel überlegen. Also da habe ich auch viel Sachen dann nicht gemacht oder abgesagt oder vielleicht auch, wo andere sagen, wieso denn? Das ist doch, da ist mir das am Ende ist mir immer, also mein Kind oder die Familie oder mein Seelenfrieden wichtiger, als ob ich dann da noch zum Beispiel stattfinde oder nicht. Oder auch zum Beispiel, ob dann, irgendwer hat dann gesagt, ja, aber da musst du gucken, nicht, dass du dann da weg bist vom Fenster. Ja. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann, wenn das dann so ist, dann ist das so. Das ist, wie ich mir irgendwann mal, Mitte der 90er habe ich mir einen Mackie schneiden lassen. Und da sagte dann auch jemand, ja, jetzt wirst du nicht mehr besetzt. Und da habe ich gesagt, ja, wenn das so ist,
da habe ich jetzt zwei
dann
Jahre
muss ich
Zeit,
was anderes machen. Dann, also das fehlt mir, diese, also und das finde ich auch, ist mir auch total wichtig, weil ich immer das Gefühl habe, wenn das der Grund ist für Entscheidungen, dann bist du nicht Herr deiner selbst, dann bist du immer von irgendwas abhängig. Natürlich ist es auf der anderen Seite, habe ich natürlich geguckt, dass eben ich jetzt einfach sozusagen so ein Auskommen habe, dass ich nicht dann plötzlich irgendeinen Scheiß machen muss. So.
Ja. Aber auch das ist ja relativ, ne? Also ich spreche immer ja mit den verschiedensten Menschen, wo man halt dann auch immer wieder merkt, also Sicherheit, auch finanzielle Sicherheit, wenn das jetzt heißt, ich habe das große Ziel, dass ich mit 40 nie wieder arbeiten muss, aber noch darf, dann würde ich sagen, okay, ja, das Ziel kann man sich ja sicher setzen. Passt das aber zu mir? Beziehungsweise, was muss ich dann dafür? Mhm.
Was muss man dann dafür?
Genau.
Wie lange muss man sich dann davon erholen?
Richtig, genau. Und ist das wirklich so das Erstrebenswerte? Was uns natürlich auch heutzutage durch Social Media so ein bisschen, wenn wir vom Thema passives Einkommen, finanzielle Sicherheit, Absicherung.
Ich habe auch gemerkt, dass Menschen, die das viel tun, viel mehr Geld brauchen, um das zu kompensieren. Also eine weitere Kollegin von mir, die hat dann eine Serie gedreht und hat gelitten wie ein Schweiß. Aber es war einfach eine falsche Entscheidung. Ne? Aber sie hat sie eben getroffen, weil sie dachte, da muss sie und da hat sie was für Rücklagenbildung, keine Ahnung. Die ging nach einem Drehtag, hat die den Fahrer ganz schnell noch angespornt und hat, damit er sie zum Juwelier fährt, damit sie sich noch schnell eine Rolex kaufen kann, weil sie braucht an diesem Abend diese so. Und dann dachte ich, das ist irgendwie verkehrt.
Bist du jemand, der solche Entscheidungen, wie du auch gerade sagtest, so ich entscheide mich jetzt bewusst für die Familie, für meinen Sohn, ich muss mich ja nicht gegen eine Karriere entscheiden, aber ich entscheide mich dafür und die Konsequenzen, die das dann eventuell hat, trage ich, weil ich sehe aus voller Überzeugung. Bist du jemand, der sowas mit dir selber ausmachst oder hast du auch immer klare so Mentoren, Freunde, Familie gehabt, wo du sagst, so ich muss mal, lass mal reden?
Also ich rede schon viel, auch über so, also über diese Vorgänge, aber entscheiden tue ich die wirklich alleine. Mhm. Und da sagen wir mal so, oft sind die schon entschieden, wenn ich drüber rede. Also das ist, es ist aber nicht so, dass das dann geheim ist, sondern ich finde das auch wichtig, aber die... Meistens ist der erste Impuls, den habe ich so schnell und da habe ich mich auch nur sehr selten getäuscht, so dass ich dann nachher gedacht habe, es war falsch, sondern das kommt eher aus der Emotion, also ob sich was richtig oder falsch anfühlt und gar nicht so sehr aus der Argumentation, sondern so.
Es gibt ja so ein paar Schauspielerinnen, die über die Jahre einfach, wo man wahrscheinlich jetzt so ganz klischeehaft sagen würde, das ist immer besser geworden. Und die haben so richtig sich irgendwann gefunden. Und doch ist es ja schon auch ein Druck so, oder? Dass man, hat man das Gefühl, auch mal echt so vergessen zu werden? wenn man nicht alles mitmacht?
Ich glaube, dass das total schnell geht. Ich glaube, also man ist auch selber oft erstaunt, bei wem das zum Beispiel so passiert oder auch wann das dann, also wann dann plötzlich jemand so zurückkommt und man denkt, ja, aber wo war die ganze Zeit? Und es ist tatsächlich bei Frauen ja nochmal ein bisschen anders als bei Männern. Und da ist der Druck tatsächlich auch ein anderer und ein höherer. Und das ist, liegt auch natürlich sehr viel daran, dass das nicht, dass die Leute nach wie vor, es wird ja sehr viel über Diversität gesprochen. Ich finde, da sollte man die mittelalten und alten Frauen mit reintun. Also, weil auch die ja nicht erzählt werden und die Geschichten eben nicht erzählt werden. Sondern,
ist das so? Okay.
Ja, das ist so. Das ist auch ganz oft ganz wirklich interessant, wenn du dann darüber sprichst mit Autoren oder so, dann merkst du, dass da ein großes schwarzes Loch ist. Als wäre sozusagen bei Frauen sind sozusagen die Jahre der großen Entscheidungen, die dann erzählt werden in Filmen, also Kind oder nicht Kind, Fehlgeburt, wie finde ich den richtigen Mann? Dann nochmal, wie finde ich den richtigen Mann?
Ja, das genau. Sind so.
Und Karriere dann gibt's noch, und dann ist das irgendwie, der Drops ist dann gelutscht, da sind die dann so um die 40 und danach verliert sich die sozusagen die Story. Und jetzt haben sie ja so ein bisschen angefangen, da nochmal anders zu graben oder so. Aber das ist, glaube ich, ein Feld, was tatsächlich bearbeitet werden muss, beackert werden muss. Und da wahrscheinlich auch wieder man sehr viel mehr Energie reinstecken muss, um zu sagen, wie macht man denn aus solchen Geschichten gute Geschichten, die man dann auch sehen will. Es geht ja nicht nur darum, dass da irgendwie ältere Frauen was zu tun kriegen, sondern das sollen ja auch Geschichten sein, die irgendwie eine Relevanz haben. Und die gibt es ja. Also auf die Frage, ob man Angst hat, vergessen zu werden. Ich glaube, dass die Zeit zwischen, man ist nicht mehr jung und man ist alt. Eine ganz schwer zu überbrückende Zeit ist in unserem Metier für Schauspielerinnen. Weil in diesem Zwischenreich keiner was mit einem anfangen kann. Weiß man nicht so richtig. Und bei mir ist zum Beispiel oft so, dass ich bin ja zwar schon jetzt alt, also älter, sehe aber noch nicht so aus. Also,
ach, das nennt man alt.
Und dann,
okay, alles klar.
Dann gibt es auch wieder die Irritation. So, in welche Schublade geht das denn jetzt rein? Bis man dann irgendwann sozusagen so ein gewisses Alter erreicht hat und dann kann man ja dann darf man auch Omas spielen und so. Und dann weiß man auch wieder, in welche Schublade man dann gehört. Ich meine, es ist dann so, wenn man manchmal so erzählt kriegt, was dann wirklich in diesen Büros geredet wird, auch wie über uns alle, also egal ob jung, alt, wie über Schauspieler zum Beispiel geredet wird, da schlackern dir die Ohren, ne? Wahrscheinlich.
Ich glaube, in der Musikbranche ist das ähnlich wahrscheinlich, aber es gibt sich.
Wahrscheinlich ist das da gar nicht so ähnlich. Aber ich finde mal, man muss darüber sprechen. Und weil es hat ja was damit zu. Aber da sind wir eben auch wieder bei dem, was ich vorhin meinte, mit diesen Horizontlinien. Ne? Was für Geschichten zum Beispiel auch wollen wir denn jetzt erzählen? Also jetzt gibt es zum Beispiel, wir hatten ein sehr, sehr schönes, haben an einem wirklich sehr, sehr schönen Projekt gearbeitet, mit einem ziemlich relevanten medizinischen Thema. Ich will das jetzt nicht so verraten, aber auf jeden Fall waren wir da schon relativ weit und dann kam aber vom Sender, also mit dem wir auch schon sozusagen zusammengearbeitet haben und das war so auf dem Weg, der sagte dann, ja, aber das müssen wir jetzt erstmal hinten anstellen, bis auf unbestimmte Zeit, weil durch Corona, die Leute wollen ja jetzt nur noch Komödien sehen und deswegen ist das irgendwie Dings. Und da war ich so platt, weil ich das so falsch finde und auch nicht glaube, dass das wirklich so ist, sondern wichtig ist doch, Geschichten zu erzählen, die meinetwegen auch mit einer Hoffnung verbunden sind. Aber das bedeutet ja nicht, dass man die ganze Zeit nur irgendwie so Schenkelklopferkram macht. Also da sind wir wieder in den 50er Jahren, in so einem Nachkriegs, nein, wir wollen jetzt total, aber nur noch lustige, positive, schlichte Sachen.
Hast du diese, wir sprachen vorhin schon mal, du sprachst es an, dieses höher, schneller, weiter Persönlichkeitsentwicklungsding so. Wie empfindest du das im Moment? Weil natürlich jeder so gerade auch eine Lösung hat und ein Geschäftsmodell und einen Online-Kurs, den man dazu buchen kann. Und ich habe es gefunden und ich werde das jetzt machen. Und man ganz stark selektieren muss, so die oder derjenige sagt jetzt, ich mache das für die Welt, ich mache das, damit das alles irgendwie besser wird. Und irgendwann steht da hinten auch drüber und das Erste ist umsonst und ab da kostet es so und so. Hm. Wie empfindest du gerade diese Entwicklung?
Wie empfinde ich das? Zum einen habe ich unheimlich gut verstanden, dass Leute so Spielflächen suchen, auf denen sie stattfinden können oder vielleicht auch eben sich, also einen Broterwerb haben können oder diese Freiheit nutzen, die wir ja alle haben durch diese Möglichkeiten so im Netz und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich oft, also eine Zeit lang zum Beispiel, haben ja alle irgendwie Geschichten vorgelesen, lesen online, lesen Instagram. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Reflex ein ganz klarer Rückzug ist, dass ich davon nicht so überschüttet werden will, weil ich wieder das Gefühl hatte, jetzt fallen alle in so einen Aktionismus und hören wieder nicht zu, was gerade eigentlich ist. Also können die Stille nicht ertragen, dass sich der gesamte Boden verändert, dass das was anderes ist, was jetzt vielleicht, dass dieses Innehalten auch mal kurz oder einfach auch mal nur die Klappe halten. Etwas ist, was am Ende vielleicht rausführt oder in was anderes oder in was Interessantes. Wir finden was wirklich Interessantes. Nicht dieses, und jetzt machen wir davon noch einen Aufguss und davon auch noch und das können wir auch noch. Also ich verstehe jeden und das finde ich auch total richtig, dass man sagt, ich brauche Kohle. Ich gucke, dass ich da irgendwie klarkomme mit. Ne? Aber wirklich interessant wird's woanders, denke ich.
Nee, ich glaube eben vor allen Dingen, weil wir vorhin ja schon mal drüber sprachen, über die Veränderung, dass wir einfach nicht zurück wollen in die alten Muster und das, was vielleicht funktioniert, sondern, wie du eben auch sagtest, die Stille ertragen und auch so das, was da so ein bisschen wackelt, um daraus zu merken, okay, da bin ich mir selber und meinem Kern trotz aller Sorge und Unsicherheit echt näher gekommen und daraus wieder so ein bisschen Kraft.
Genau, also weil ich glaube, nur so kommt man aus dieser Blase auch raus. Also weil das ja auch etwas ist, wo wir, also ich meine damit gar nicht nur dieses sozusagen, dieses komplette Privatisieren in die eigene Befindlichkeit, sondern ich glaube, dass das dann überhaupt erst der Ort sein wird, wo man verstehen kann, was da wirklich los ist da draußen. Auch was das zum Beispiel bedeutet mit dieser Spaltung, die wir ja hier auch erleben. Vielleicht nicht so plakativ und laut wie in Amerika gerade, aber es gibt hier gibt's ja diese Paralleluniversen, wo andere Wahrheiten entstehen und wo du ja, da kann man jetzt sagen, das ist alles, das sind alles blöd, aber das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist ja, was verursacht das? Was lässt uns sozusagen, lässt uns so trennen und lässt uns auch nicht mehr zuhören? Weil auch da ist ja in den allermeisten Fällen wieder die, also das ist ja eine innere Not, die dazu führt. Und wieder sind wir bei diesem, man möchte gesehen werden in seiner Angst, in seiner Not, in seinem Unverständnis. Auf der einen Seite werden wir ja mit Informationen überschwemmt, wie noch nie in unserem Leben. Jeder googelt jeden Scheiß, ne? Man kann alles wissen.
Ist das nicht Wahnsinn? Ja.
Einerseits und auf der anderen Seite war ja die Masse an Schwachsinn und Desorientiertheit und Falschmeldungen und Falschwahrheiten noch nie so hoch wie heute. Und die Kompetenz zu unterscheiden, wie fördert man solche Sachen? Was machen wir mit unserer Bildung? Was passiert jetzt? Das ist ja auch so ein Thema, ne? Da ist ja alles mal so komplett schiefgelaufen in diesem letzten Jahr. Und der ganze Laden wird nur zusammengehalten von so Lehrern wie die Lehrerin von Elvis, also von denen, die dann vor Ort sagen: So, und jetzt machen wir jeden Tag ein bisschen besser.
Wir gehen jetzt los, ja. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind und wir. Und ich finde, das ist so ein Zeichen. Und also wie gesagt, da jetzt auch nicht zu sagen, was hätte man in der Zwischenzeit machen können. Das ist, glaube ich, branchenübergreifend. Ich habe da letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen, wo ich auch sagte, so, natürlich ist das einfach für die Kulturbranche ein Desaster. Und wenn man da wirklich tief drin buddelt, kommt ein Desaster nach dem nächsten. Man merkt erst, wie verästelt das ist und wer da alles mit dranhängt. Wo suchen wir uns unseren Ausgleich und wo gehen wir in die Balance? Und wird das nicht vielleicht sogar wichtiger denn je? Hast du so Rituale, die dir helfen, um dann, wenn alles ein bisschen viel wird, so dich zu erden, zu balancieren?
Ich gehe ja unheimlich viel raus. Also ich laufe ja wahnsinnig viel. Und das auch noch verstärkt, jetzt in Corona-Zeiten noch verstärkt, dass ich wirklich auch dann 2-3 Stunden und auch egal, was für ein Wetter ist, es ist irgendwie sowieso immer schön. Und lauf dann einfach. Das ist für mich so das Mittel der Wahl, weil ich finde, durch dieses Gehen, nichts sortiert meinen Kopf so gut. Und also bringt mich sozusagen so komplett in so ein Gleichgewicht irgendwie und auch in so einen Gleichmut, was ich ja auch manchmal brauche, so dass man so. Und was ich wirklich, und das glaube ich auch, dass das zu den Dingen gehört, die ja lernen müssen oder die in den nächsten Jahren immer wichtiger werden, dieses Ausschalten, diese zeitweise Abnabelung von diesem ganzen Wahnsinn, von diesem ganzen Social Media, Internet, Mail, also diesem alles, was da in unseren Computern lauert. Auch, also ja. Ich habe zum Beispiel auch, jetzt ich fange an, dass wenn ich irgendwas arbeite im Computer, dass ich mir immer so einen Schwarzschirm mache. Also dass da auch nichts aufploppt und keine Mail, die reinkommt, ein Geräusch macht oder so, sondern wenn ich was schreibe, dann ist das einfach leer. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass das unheimlich, unheimlich viel effektiver macht. Dass du eben nicht. Es reicht ja schon dieser Ton, der dir sagt, es ist eine Mail gekommen.
Ja.
Und sofort passiert ja was. Ah, das könnte das sein. Ach nee, wahrscheinlich nicht. Ach, gucke ich doch mal eben. Ah, Dings. Und sofort bist du raus aus der Arbeit.
Ja, total. Und das ist ja irgendwie so die Leute, die das vergleichen mit Fernsehen früher. So, die Kinder sollen nicht so viel Fernsehen gucken, das ist nicht gut. Kann man überhaupt nicht vergleichen, weil der Fernseher hat dich halt nicht ständig angeschrien früher. Mhm, der war da zwar und wusste, ich möchte eigentlich mehr gucken, als ich darf als Kind. Und oder hat dann hinterher als, wenn man, ne, so, wenn keiner mehr drauf geguckt hatte, ja, hat man halt irgendwie geguckt. So, aber der Fernseher hat sich halt nicht angeschrien.
Hat man es dann ja auch wieder gelassen, ne? Genau, aber
ja,
hat
und die Optionen waren nicht da. Genau. Und das System funktioniert ja wirklich nur durch exzessive Nutzung, wird das Geld verdient, was dann letztendlich den Tech, da könnte man wahrscheinlich jetzt auch tiefer eintauchen. Wie du sagst, also ich bin da ja auch sehr dabei und mache auch gerade noch eine Ausbildung zum Seminarleiter für Waldbaden, für Shinrin Yoku.
Ehrlich?
Es ist total herrlich.
Wie doll.
Ich muss ja demnächst auch mal so ein paar Test-Sessions machen.
Ich komme mal gerne zum Waldbaden.
Ja.
Also ich bin ein Amateur-Waldbader.
Ja, ich würde, wir lassen die Handys zu Hause, es wird davon keine Stories oder irgendwelche Dinge geben, sondern es dient der reinen Routine. Und das fände ich total schön. Nein, das würde ich, also diese Verbindung auf der einen Seite kappen, also alles, was eben Verbindung in die Welt ist, um dann die Verbindung in der Natur wieder zu sich selber, beziehungsweise zu merken, so, warte mal, hier gehöre ich hin.
Ja.
Das ist, hier bin ich verbunden, so, ne?
Ja.
Ich habe einen Satz, den ich noch gelesen habe über dich. Das war auch aus dem Interview. Ich weiß, dass ich eines Morgens aufwachen kann und sage, so, jetzt mal die Füße vom Tisch, ich muss wieder los.
Ja, stimmt.
Kannst du das mal ein bisschen konkretisieren?
Also, wenn ich ein Ziel fokussiere und das und mir klar ist, dass ich dahin möchte und dass ich das will, dann ist das eigentlich in der Regel so, dann mache ich mich auf die Socken und dann funktioniert es auch irgendwie. Und dann mache ich das, dann schreibe ich das Kinderbuch oder dann mache ich das irgendwie. Und dann gibt es immer so Phasen, die vielleicht von außen so ein bisschen unproduktiv aussehen oder so, wo aber ganz viel passiert. Also wo ich so vor mich hin wurschtel und Ordnung mache oder viel im Wald rumlaufe oder also so irgendwie so, wo man jetzt gerade nicht sofort den Effekt sieht oder das Ergebnis oder was da überhaupt, ob da überhaupt irgendwas passiert. Und da gibt's auch nicht jetzt so ein klar, vielleicht wie andere Menschen so ein Sabbatical machen oder so und sich dann davon so mache ich immer wieder so Phasen, wo ich dann einfach mache, was, also nichts, wie soll ich das beschreiben, keine Ahnung.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja? Also, was mich dann daran nur interessiert, brauchst du dann Sachen, die ganz klar, die du dann geschafft hast, also wir müssen jetzt nicht keinen beruflichen Hintergrund haben, brauchst du so dann auch so Milestones, wo du sagst, ah, da habe ich das gebaut oder im Haus das neu gemacht, repariert, also
brauche ich gar nicht.
Das ist interessant, also es ist das Tun, ne? Es ist das Machen und Fließen oder Treiben lassen.
Genau.
Ah, okay, spannend.
Also es irgendwann merke ich, dass sich ein Rhythmus verändert hat. Mein Lebensrhythmus hat sich dann irgendwie verändert. Also und das kann ich nur merken, wenn ich mich rausnehme aus diesem Funktionieren. Weil dann, wenn man funktioniert, dann hat man Pläne und Wecker und Drehtage und so ein Konstrukt. Und wenn ich mich da aber dann rausnehme, dann merke ich, dass sich irgendwas verändert. Dann entsteht auch erst wieder richtig die Lust, dann was anderes oder das anzugehen oder das zu machen. Und also und aus der Lust kommt dann ja auch wieder diese Energie. So, also ich muss schon sagen, dass ich eben auch zwischendurch oft dann, ich werde dann, manchmal habe ich dann, sage ich dann auch, ich bin müde. Und dann brauche ich diese Zeit. Also ich bin dann nicht wirklich schlafe. Also ich muss dann nicht schlafen, sondern müde. Und dann muss ich das erst wieder. Und das zum Beispiel gehört zu den Sachen, wo ich wirklich auch mir, wo mir auch wirklich bewusst ist, was das für ein Luxus ist. Also das ist mir viel wichtiger, als dass ich irgendwie eine dicke Karre vorm Haus stehen habe oder so. Also wo ich dann wieder meine Zeit und meine Energie da rein investieren muss, irgendwie dieses Geld dafür zu beschaffen. Das ist mir nicht so wichtig. Aber das Geld zu haben, diese Zeit so zu verbringen, das ist mir sehr wichtig.
Ja. Ich glaube, es geht sehr vielen Menschen so, beziehungsweise das erfahre ich in vielen Gesprächen, dass sich das auch verändert hat. Also auch was Statussymbole, was wirklich den Antrieb, Dinge zu tun. Und es ist eben auch manchmal vielleicht so ein bisschen befremdlich, gerade wenn man das für sich selber gemerkt hat und dann eben auch vorsichtig, oder was heißt vorsichtig, zumindest sensibel damit umgehen muss. Ich kann jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass jeder, der sich jetzt gerade wieder für viel Geld ein neues Auto gekauft hat, sagt immer, das verstehe ich, aber wie kannst du nur? Nee, das ist halt deren Leben, aber das ist halt ganz, ganz, ganz heilsam, diese Veränderung bei sich selber zu merken.
Ich merke, dass jeder, der sich, also ich glaube, das hat ja was mit Erlauben zu tun, weil wir ja alle so groß geworden sind, dass irgendwie die Sachen, die wir tun, es muss ja immer diese kausale Kette geben von, dass es dann auch was bringt oder dass man dann davon was erwirbt oder so, ne? Das sind ja so wird man ja groß, irgendwie mehr oder weniger doch so, ne?
Ja.
Und das ist ja was, man muss sich ja das erlauben, dass man sagt, ach nö, nö,
ja.
muss ich gar nicht. Oder wie mein Sohn früher immer sagte, Mama, ich muss gar nichts. Und,
ja, siehst du. Von wem er das wohl hat? Das muss er ja irgendwo.
Ja, aber das habe ich tatsächlich oft gesagt, Leo, du musst gar nichts. Wenn dann irgendwann, also wenn man so merkte, dass natürlich auch in so Kindern Druck aufgebaut wird und Druck entsteht oder so. Und manchmal, wenn ich so das Gefühl hatte, das ist falsch, das ist nicht gut, das macht, das lähmt eher oder so, dann habe ich oft gesagt, Leo, musst du gar nichts.
Für solche Sachen braucht es natürlich dann irgendwo auch so ein zeitliches Miteinander, wenn ich das fragen darf, gleicht ihr, du und dein Mann Harald Krasnitzer als Schauspieler natürlich auch, ich glaube, ab und zu dreht ihr auch zusammen, ne? Das ist ja auch.
Wir haben jetzt zusammen gedreht. Im Februar kommt tatsächlich ein Film von uns beiden.
Ah, cool.
Das war schön.
Das glaube ich. Ich habe letztens auch, ich bin so gut vorbereitet. Nein, um Gottes Willen. Nein, aber ich habe auch
dann,
ich fand es so herrlich, wie du in einem Gespräch sagtest, naja, ich finde einfach, Harald ist einfach ein unglaublich toller Schauspieler. Ja. So. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ihn auch sonst ganz gerne mag, dass er mein Mann ist. Sondern der ist einfach ein verdammt guter Schauspieler, mit dem man gerne spielt. Ob es jetzt ich bin oder alle Kolleginnen, die das sonst so. Das fand ich auch sehr, sehr herrlich. Aber es kam mir natürlich eben auch so die Frage in den Sinn, gleicht ihr auch vor dem Hintergrund gemeinsame Zeit, Zeit, die jeder für sich selber so ein bisschen braucht. Gleicht ihr eure Kalender sogar so ein bisschen langfristig ab? Macht man sowas in eurem Job?
Also wir versuchen das schon. Also das ist schon was wir, das funktioniert nicht immer oder manchmal auch gar nicht, aber wir versuchen das schon, dass man dass das so ist, ja. Dass wir da gucken, dass es einfach Zeit gibt zusammen, klar. Also ist ja auch. Oder auch wenn dann sich sowas ergibt, wie jetzt diese gemeinsame Drehzeit, da waren wir in Wismar zusammen irgendwie einen Monat. Das war total schön einfach.
Ja, also das ist irgendwie sowieso was, das habe ich auch gefunden. Also da gab es so Filme, Ein Sommer in Amalfi, Verliebt auf Island, Hochzeit in Rom, Ein Sommer auf Mykonos und Liebe am Fjord.
Man kommt rum.
Sag mal, wonach suchst du dir eigentlich deine
Natürlich.
Hör mal, und wenn das dann gute Projekte sind, gute Bücher, weißt du, und dann
irgendwann
gleichzeitig
hat man,
noch sofort.
Ja, irgendwann habe ich mal gesagt, irgendwann hat man einfach oft genug irgendwo im November im Hamburger Hafenbecken nachts um 3 sich den Arsch abgefroren. Dann will
oder
man
in Studios
das nicht mehr.
Am besten noch so in Kollenhört und wo man dann so ist. Ne?
Ja. Ja, das hat sich jetzt irgendwie so, da war glaube ich gar kein tieferer Sinn dahinter. Das ist einfach so passiert.
Macht ihr beiden nochmal was ganz anderes oder werdet ihr, oder ich meine, du kannst ja, also ich frage dich jetzt einfach mal, machst du irgendwann nochmal was ganz anderes oder ja, ist das?
Das kann sehr gut sein, ehrlich gesagt. Also ich spiele schon wahnsinnig gerne, also ich habe das kürzlich mal habe ich das mal so überlegt, ob das sozusagen zu Ende erzählt ist oder und da habe ich gedacht, nee, der Film, den ich gern spielen würde, ne? Den habe ich noch gar nicht gedreht. Das heißt, solange das nicht passiert ist, werde ich das auch immer hoffentlich weiter tun, aber ich kann mir schon vorstellen, eben auch ganz andere Sachen zu machen. Als Schauspieler zu sein. Also ich habe jetzt zum Beispiel im letzten Jahr sehr viel mehr geschrieben, ne? Weil
wir haben nur ganz am Rande über dein Kinderbuch, über Mathilda gesprochen, beziehungsweise hast es gerade erwähnt.
Ja, da werde ich jetzt auch öfter mal, ich habe ja 2 jetzt schon gemacht und werde auch immer wieder mal gefragt, ob ich noch ein drittes Mathilda-Buch, aber ich glaube, es wird dann eher was anderes sein und vielleicht. Also das, was ich jetzt im Moment mache, sind auch keine Kindergeschichten, sondern wieder was anderes. Aber das ist eben alles noch so, das ist noch nicht Spruch.
Aber du lässt das vielleicht, bevor wir zum Ende kommen, du lässt das schon fließen, ja? Das ist nicht so, du planst das nicht so. Planst du im zweiten Quartal, gut, jetzt Planbarkeit ist, weil Planbarkeit war im letzten Jahr natürlich eh schwierig. Ja. Aber du bist nicht so, zweites Quartal immer 10 Uhr, 641 Zeichen und dann mache ich die Pause, dann gehe ich in den Wald und dann schreibe ich weiter, weil ich dann und dann da sein will. So wirkt es auf mich gerade nicht.
Nee, so ist es auch nicht, aber ich habe kürzlich genau darüber nachgedacht, ob ich das nicht mal versuche. Also ob das nicht, weil ich natürlich, also weil man schon so mit verschiedenen Ausgangssituationen, ne? Also auch verschiedenen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich wechsle gerne den Ort. Ich sitze gar nicht immer nur hier, weil das irgendwie zum Beispiel gut ist, sich dann zu bewegen auch und woanders hinzugehen. Oder auch gar nicht im Arbeitszimmer, sondern wieder ganz woanders. Und habe kürzlich überlegt, ob ich das nicht mal ausprobieren möchte, wie das ist, wenn man sich so ein Korsett macht, so ein kleines, zumindest für diesen Bereich. Vielleicht mache ich das. Ja.
Aber ohne den Stress, dass es dann auch passieren muss. Also ich habe mich das häufig auch, ich bin so oft schon mit komplettem Equipment in Ferienhäuser gefahren zum Schreiben und hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen, als ich eigentlich mit nicht zählbaren Erfolgen, wenig zählbaren Erfolgen
zurückgekommen. Aber du hattest eine gute Zeit wenigstens?
Natürlich. Und ich alleine jetzt, wenn ich drüber spreche, wird mir ganz warm ums Herz und ich vermisse das auch sehr, ganz ehrlich. Wäre das für dich eher, wenn du Orte Ist das eigentlich eher Süden? Ich habe auch immer mal wieder von Griechenland gelesen. Ist
ja,
es eher
ich liebe Griechenland. Ja. Ja. Also ich kann das ehrlich gesagt gar nicht. Für mich ist es wahrscheinlich am schönsten, wenn es am Meer ist. Und da ist letztlich egal. Also ich liebe Griechenland, weil ich das finde ich einfach wahnsinnig schön. Und ich habe es auch sehr gerne warm. Aber ich war ja viel auch zum Arbeiten in skandinavischen Ländern. Ich war auf den Schären und in Finnland und in Norwegen und in Island und so. Und muss sagen, dass ich das unfassbar schön finde. Unfassbar schön. Ja, also das ist mein Herzensort geworden tatsächlich. Das ist.
Hast du drei Orte für mich, an die ich also ich bin nämlich überhaupt nicht rumgekommen. Ich bin kein Abenteurer, überhaupt nicht.
Mhm.
So, aber sag mir mal drei Orte, die ich noch sehen muss.
Also Island auf jeden Fall. Ja. Also auch Reykjavik als Hauptstadt, aber dieses ganze Land ist irgendwie unfassbar schön. Dann kann ich auch wirklich sehr empfehlen Övörö und Föglö. Das sind so kleine Schären, die gehören zu Finnland. Traumhaft. Unheimlich schön.
Oh ja.
Aber auch zum Beispiel, weiß ich nicht, ich fand zum Beispiel auch Santa Fe und alles, was da drumherum ist, unfassbar schön. Also ich bin eine Zeit lang viel durch Amerika auch gefahren oder auch New Orleans, dieser ganze Süden da, das ist auch ein Knallerland. Griechenland sowieso, Kreta liebe ich sehr. Auch also es gibt schon viel.
Mhm. Okay.
Und sonst so.
Nö, nee, waren ja auch schon mehr als drei.
Boah, eben, waren schon mehr als drei.
Nee, ich muss, ich darf nicht zu viele Optionen haben, weil dann fängt das wieder an. Dann fängt man gar nicht erst
aber
an.
Aber Island, also steht bei mir, es ist wirklich ein magisches Land, finde ich. Also was ich zum Beispiel auch so faszinierend fand, waren die Leute, die auch das Frauenbild, was die da haben, ist ein anderes, merkst du. Also das ist...
Das erzähl doch nochmal, das würde mich interessieren. Eine meiner Lieblingssängerinnen, Tina Diko, die lebt ja, ist Dänin und lebt mit einem Isländer und Kindern mittlerweile. Oh Gott, also traumhafter kann man, finde ich, gerade oberhalb eines Fjords in einem Haus. Aber naja, vielleicht hast du es schon mal in irgendeinem Lifestyle-Magazin, da ist es nämlich gerade viel. Das ist so schön. Ja, und die lebt da, das ist so meine Lieblingskünstlerin, die eben großer Star in Dänemark ist.
Moment, und dann, ich notiere.
Ja,
die kenne ich nämlich gar nicht.
Tina Diko. Ich glaube, die Deutsch, als in Deutschland schreibt sie sich mit D-I-C-O.
Mhm.
Und die internationale Schreibweise ist mit C-K und O-W.
Mhm.
Aber das ist auch egal. Also, die lebt auf Island halt wirklich so traumhaft und ist eben großer Star in Dänemark und hat, glaube ich, da eben, das hat dann auch lange in London gelebt und auch sehr an ihrer Karriere gearbeitet, wie die Skandinavier zum Beispiel dann ja auch, in so bestimmten Phasen einfach sagen, so weißt du was, ich muss jetzt hier aus meinem Land raus. Big in Denmark bringt mir gar nichts.
Ja.
So, ich muss gucken, so die Challenge, wo stehe ich denn so? Und ein bisschen Erfolg in anderen Ländern tut mir auch gut, um davon leben zu können.
Ja.
So, und dann aber sagen zu können, okay, das ist mein Platz und wenn ich in Ruhe leben möchte, wird es vielleicht in Dänemark schwierig und dann gehe ich nach Island und dann natürlich lag das auch an ihrem Mann. Wie kam ich da jetzt drauf?
Wegen der Frau, weil Frauenbild irgendwie war.
Ach so, genau. Ne?
Ich glaube, also da gibt es ganz anderes Gleichberechtigkeitsgefühl. Man merkt das zum Beispiel extrem daran, wie die sich kleiden.
Ja.
Also der Ausdruck sozusagen, das Selbstverständnis, das hat eine ganz andere Emanzipation. Also so eine Selbstverständlichkeit irgendwie. Es hat mir wahnsinnig gut. Und man merkt das auch, wenn man durch es gibt so eine Einkaufsstraße in Reykjavik, wo du so und guckst dann in die Läden, da gibt es nicht jetzt irgendwie Sarah und Dings, da gibt es gar keine Ketten, ne? Sondern das ist individuell. Und das siehst du eben auch, dass da mit viel mehr Spaß rangegangen wird und viel weniger so, ach, gefällt das jemandem, bin ich so irgendwie sexy Dings, keine Ahnung, sondern ist das nicht geil? Ich bin irgendwie geil.
Ja.
Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Ja.
Wann ist eine gute Zeit für Island? Sommer, ne? Sollte man machen, ne?
Ja, also mein Plan als nächstes ist tatsächlich später. Also ich will im Frühwinter hin, weil ich richtig, richtig Nordlichter und so sehen möchte. Die gab es zwar auch im Sommer, als wir da waren, sogar in der Stadt, was ungewöhnlich war. Wir waren im Spätsommer da, also September. Oktober, da merkst du dann schon, es ist halt auch im Sommer kalt, ne? Aber
Ist ich wollte gerade sagen, es ist ja selbst im Sommer auch rau genug. Ja. Also für jemanden, der die Nordsee gerne mag und denkt, ach ja, das ist herrlich, das brauche ich ab und zu, da reicht, also ne, so. Da. Mhm.
Aber wirklich, das kann ich sehr empfehlen.
Ja, das werde ich auf meine Liste tun. Und das ist eben auch noch etwas.
Und Överö.
Ja, genau. Överö. Kann ich mir gut merken. Das kann ich mir gut merken. Ja. Nein, auch das sind alles so. Wir sprachen ja vorhin schon von dem Aufatmen, was dann kommt, wenn wir einfach wieder planen können und sagen können, ach, ich möchte da Zeit verbringen. Das ist vor allen Dingen meine neue Form des Luxus, mir das erlauben zu können, mir darüber bewusst zu sein, dass ich das darf auch, es mir ideell und dann eben auch vielleicht materiell erlauben kann, das zu teilen mit den Menschen, denen man sich verbunden fühlt. Ich habe das Gefühl, Freundschaft, Verbundenheit, gesehen werden, anderen zu signalisieren, ich sehe dich.
Auch lustigerweise bei Menschen, die man noch gar nicht, die man gar nicht kennt. Also das finde ich ist auch so was. Da wäre normalerweise gar kein Atem für gewesen, gar keine Zeit für. Das ist zum Beispiel mit der Lisa Feller ja so, dass ich die gar nicht kenne persönlich. Aber dass wir uns irgendwie so wahrgenommen haben über diese, über Social Media in dem und dass man das glaube ich auch hat was mit der Zeit zu tun, weil man eben anders guckt und vielleicht auch offener ist.
Ja, ich glaube, wenn uns das gelingt, tatsächlich auch in so eine Kommunikation zu gehen, die vielleicht so ein bisschen über den Chat hinausgeht. Ich bin kein Chatter zum Beispiel.
Ja,
so.
Ja, genau.
Also lese zwischen den Zeilen, wenn ich das Gefühl habe, oh, das ist aber kurzatmig, bin ich doof? Der mag mich nicht, die mag mich nicht. Da war ich nicht nett genug, war ich zu kurz angebunden, zu lang angebunden, so habe ich. Und oh Gott. Die Missverständnisse.
Das ist das, was ich eben auch meinte, ne? Dass in diesen Nachrichten, du kannst dich ja nur missverstehen in dieser Chatform, finde ich auch.
Ja. Ja, genau. Und dann werden wir uns ja hoffentlich auch nochmal zum Musizieren treffen. Unser Song, den wir damals bei unserem ersten Treffen geschrieben haben, gleich, der muss auch nochmal. Liebe Grüße an Thorsten Wegenfelder in diesem Sinn. Der hat bestimmt schon wieder.
Thorsten, lass uns doch mal wieder treffen. Genau,
der führt bestimmt schon irgendwas im Schilde damit. Lass uns mal Musik machen. Und genau, mal gucken. Herzliche Grüße an dieser Stelle.
Genau.
Und dann hoffe ich, dass wir uns im Real Life wiedersehen, dass ihr gut auf euch aufpasst. Oh, ja. Und
bis dahin baden wir noch ein bisschen im Wald.
Ja, ganz genau. Und da nagel ich dich natürlich drauf fest. Du musst jetzt bei der Test-Session. Nein, um Gottes Willen. Aber wenn ich so weit bin, werde ich davon berichten.
Nur eine kurze Frage noch. Ist Waldbaden das, was wir sowieso machen? Oder was ist anders beim Waldbaden als...
Die Bewusstheit darüber, was da so ein bisschen passiert. Durchaus auch mit so einem leichten... Also die, sagen wir so, das... Das Kombinieren aus den energetischen Dingen, die wir natürlich sowieso wahrnehmen, mit den biochemischen Prozessen, um das zusammenzubringen und daraus zu wissen, krass, ich muss nichts tun. Also dieses Shinrin-Yoko, wirklich das japanische Waldbaden, wie da geforscht wird, halt, du musst jetzt nicht besonders tief atmen, du musst auch nicht die Füße in bestimmten Abstand auseinanderstellen, sondern du musst nur sein. Das wird da in einigen, auch in Literatur, die ich da jetzt nochmal so dazu bekommen habe, wird gut vermittelt und, ganz wichtig, für uns jetzt so, für uns ist das ja eh klar. Und dann schreibe ich ab und zu mal was darüber auf Social Media. Und es haben sich so viele Leute bei mir abgemeldet, das kannst du dir nicht vorstellen. Also abgemeldet. Also es haben sich so viele Leute bei mir abgemeldet und dann kam auch ganz, die Kritik auch von Freunden. Ey Jan, das ist mir echt so esoterisch. Hashtag Waldbaden, Hashtag ich geh jetzt mal atmen, so nach dem Motto, war dann zum Teil schon esoterisch oder zu esoterisch für Freunde von mir. Und ich auf der anderen Seite, ja, wenn wir da so drin sind und aber das so proklamieren, als wäre das One and Only, dann ist das vielleicht manchmal auch befremdlich für einige Leute. Aber sich selber da so ein bisschen bewusster darüber zu werden, das ist total gut. Ja, und dann gibt es so ein paar Übungen und dann kann man das mal vielleicht auch mit einer oder anderen Bewegungsübung aus der asiatischen Bewegungslehre, ob es jetzt Qigong ist oder was auch immer, so ein bisschen verbinden. Und so, das hat mir ganz gut getan. Aber wie gesagt, ich...
Aber lustig, das hätte... Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken.
Ja, ich werde dich gleich mal mit ein paar Links versorgen, wenn du mal reingucken kannst.
Nein, aber auch, dass sich dann Leute verabschieden sozusagen. Ja. Als wäre das eine Bedrohung. Ist ja
nee, aber... Also ein Learning dieser Zeit war für mich auch, dass nur weil ich mir über Sachen klar bin und weil ich jetzt so viel Spaß habe, daran einen Podcast zu machen und ein Gespräch zu führen und Menschen über Menschen Dinge fragen zu dürfen und so in Verbindung zu treten, so, das muss man nicht verstehen. Und nur weil ich sage, dass, ja, ich habe da was für mich gefunden, das macht mir so viel Freude, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und sagen andere, ja, weißt du was, interessiert mich einfach nicht. Und wenn...
Wäre ja auch okay.
Und das also, ist voll okay. Und das wollte ich gerade damit sagen. Ja. So. Das ist völlig in Ordnung. Und da dann auch, da muss ja keine Freundschaft deswegen kaputt gehen. Aber sich einfach darüber im Klaren zu sein, so das, was mir jetzt gerade gut tut, dass ich muss diese, jetzt klischeehaft gesagt, diese Erleuchtung, die ich jetzt selber gerade spüre, nur bei einem Waldspaziergang, die hat jemand anders woanders. Und auch das ist völlig okay. Mhm. Und sich dann trotzdem so wertfrei miteinander austauschen zu können, das ist dann wiederum der Luxus. Mhm. Und das, was ich so, ja, so genau. gut finde.
Ja.
Und das hat mir, ja, auch dafür war es gut. Oder ist es noch gut? Also.
Ja.
Entschuldigung, jetzt habe ich sehr lange ausgeholt. Aber du hast ja auch gefragt.
Ich habe ja auch gefragt. Das hat mich auch interessiert.
Ach, herrlich. Ja, ich habe mich total gefreut, dass wir das hingekriegt haben. Ich danke dir sehr.
Es war sehr angenehm.
Das freut mich. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt.
Nein.
Vor diesen Gesprächen. Und wenn ich es mir hinterher anhöre, denke ich mir, ach, da hättest du doch nochmal. Oder hätte ich da nochmal. Und jetzt hast du da wieder so abgebrochen und dann.
Das ist ja, das ist ja beim Gespräch so. War sehr schön, echt.
Bis bald.
Mach's gut. Tschüss.
Es ist kaum zu glauben, aber das war schon die 20. Jubiläumsfolge von 3 Fragen von Elvis. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich so viele Denkanstöße, Inspirationen von meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern mit in meinen Alltag nehmen darf. Sehr viel lerne, jedes Mal, bei jeder Folge. Und nicht minder danke ich euch für eure Anregungen, Kritik und Ideen, die ihr mir natürlich weiterhin gerne schicken sollt, sogar unter 3fragen@janlöchel.de. Ich verlinke euch natürlich auch alle Infos in den Shownotes. Und ich bin euch sehr dankbar, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen. Vielleicht finden uns dann noch die oder der eine andere mehr, die es interessieren könnte. In diesem Sinne hören wir uns hoffentlich schon in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt 3 Fragen von Elvis.